Jetzt weiß ich nicht, ob schon jemand mal einen schwäbischen Aggergaul gesehen hat. Mal Hand hoch. Ah, einer. Er weiß auch genau, was ist. Also, da kann ich nur sagen, Augen auf, hier steht ein original schwäbischer Aggergaul. Ja, 1955 habe ich das elektrische Licht der Welt erblickt und dann 20 Jahre Ausbildung in Stuttgart, in Stutengarten, so wie es eigentlich heißt. Dann war eine Zeit der völligen Orientierungslosigkeit und so als schwäbischer Aggergaul fährt man auch gern Motorrad und meine Frau und ich sind am 6.6.1980 Pforzheim-West, Pforzheim-Ost, das kennt man hier oben gar nicht, ist jedenfalls ein Riesenviadukt und wir fahren so die Mähne nach hinten raus, nicht Motorrad, schwere Maschine, 110, 120 und auf einmal tut es einen Schlag und wir verlassen das Motorrad. Ja, normalerweise sammelt man noch die Reste dann für den Sarg, dass noch ein bisschen was drin ist. Vollbefahrene Autobahn, Freitagnachmittag. Und uns ist nichts passiert. Ein reines Wunder. Aber im Krankenhaus sagt man, Glück gehabt, die Sterne standen günstig und alles mögliche, solche Sprüche. Ab uns beiden war klar, meiner Frau und mir, jetzt müssen wir umkehren. Eigentlich hättet ihr jetzt, ihr beiden, 1,80 unter der Erde, die Würmer fressen es auf. Und eure Seele wäre in der Hölle gewesen. Ja, wir haben immer so ein bisschen kokettiert, EC hier und Landeskirche dort. Aber bloß nicht so eng. Da kommt man ja dann irgendwie ein bisschen ins Schwitzen. Und dann wussten wir genau, jetzt müssen wir anfangen, diesen Jesus zu suchen. Sonst wird es noch schlimmer. Haben unser Leben aufgeräumt. Ach, ich habe so in meinem jugendlichen Leichtsinn viel Dummheiten gemacht und bin ins Kaufhaus nachher, habe die geklauten Sachen zurückgebracht und Beziehungen bereinigt. Weißt du, und dann wusste ich auf einmal, jetzt gehört mein ganzes Leben Jesus. Jetzt will ich nichts anderes als diesem Jesus zu Diensten sein. Und je mehr ich aufgeräumt habe, ich mache es einfach kurz, ich habe nicht so viel Zeit hier. Je mehr ich aufgeräumt habe, desto mehr wusste ich, ja, jetzt weiß ich, dafür ist Jesus am Kreuz ganz persönlich für mich gestorben. Ja, dann ging es weiter, Studium, ich bin Sportwissenschaftler, habe dann ein zweites Studium angeschlossen, Theologie und Biologie. Und ja, dann war die große Frage in den 80er Jahren, wo eigentlich von 50 Lehramtsanwärtern einer mit 1,0 eventuell eine halbe Stelle gekriegt hat. Wo geht's denn da überhaupt hin? Ich habe mich sehr intensiv auch im zweiten Studium mit freien evangelischen Schulen befasst. Wir haben die Schulen in Stuttgart angefangen zu gründen, die FES. Und dann ging es aber nach Bremen. Ja, ich kann immer sagen, ich bin Ausländer auf allerhöchsten Befehl in Bremen, ja, weil wir genau gewusst haben, der Herr führt uns dorthin und kein anderer. Und er wird uns irgendwann auch wieder wegführen, wenn er das will. Ja, jetzt bin ich nach 33 Jahren Schuldienst so ein bisschen ausgestiegen und doch wieder eingestiegen. Ich mache noch ein paar Stunden in einer Privatschule. Sport ist immer gesucht und ist auch einfach zu unterrichten. Ja, muss man auch sagen, keine Vorbereitung, keine Nachbereitung und so weiter. Aber sag's bitte nicht weiter. Also, ja. Ja, meine Frau und ich haben 4 Söhne. 2 sind auch Sportlehrer. Aber leider die anderen 2 sind in der Wirtschaft irgendwie hängen geblieben. Also ich meine jetzt nicht in der Wirtschaft, sondern in der anderen Wirtschaft. Und aber dann sind wieder 2 Schwiegertöchter auch wieder leer, dann kommt es wieder 4, das ist eine gute Zahl, die also einfach übrig bleibt. Ja, was mache ich jetzt? Ich bin eigentlich frei, habe auch dem Herrn gesagt, oh Herr, ich weiß, ich möchte nicht nur den Rasen bedüngen und Blümchen zählen zu Hause, sondern ich möchte einfach für dich frei haben. Füll du den Kalender und mach einfach was draus. Und so bin ich als Lehrer und Evangelist Heute hier und morgen dort. Okay. Wer noch wer wissen will, nun kann man mich ja noch fragen. Ich bin noch in der Landeskirche, also ich kenne auch die Freikirchen. Immer wieder werde ich dann gefragt, kannst du nicht mal kommen? Und komme dann auch gern. Ich habe auch noch was mitgebracht. Ich komme eigentlich immer, bringe auch was mit. Als Lehrer muss man was mitbringen für die Schüler, ist ja klar. Ich habe die Jahreslosung, wie ich sie jedes Jahr über 10, 15 Jahre jetzt schon so grafisch dargestellt habe, draußen hingelegt, wer welche haben möchte. Ansonsten bitte auf meiner Homepage runterladen, zur freien Verfügung habe ich alles da. Die heißt ja auch so wunderbar, du bist ein Gott, der mich sieht. So viel einfach mal ganz kurz. Jetzt lasst uns einfach nochmal still werden. Lieber Herr Jesus, gib jetzt Licht von oben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Jesus Christus, der Pankreator, steht da in Offenbarung 1, Vers 8. Das ist der Allherrscher. Er herrscht über allem und den wollen wir jetzt hören. Ich dachte, weil sowieso Advent ist und immer wieder fragen dann auch andere Gemeinden, du, kannst du nicht eine Adventspredigt bei uns machen? Wir machen sonst immer irgendwas. Ja, aber Adventspredigt wäre doch das Richtige und genau das habe ich jetzt auch vor. Und zwar wollen wir uns die vier Adventslichter einmal anschauen, die ich mitgebracht habe. Jetzt wollen wir aber erst einmal überlegen, wir haben jetzt die WM gehabt und Olympia war auch ein Jahr, nicht, es ist immer so, alle zwei Jahre sind diese Highlights. Was begeistert Leute an diesen großen Ereignissen? Ja, es ist ja die Frage, da sind ja Millionen, die da hin und her geschoben werden und Hunderttausende, die medial sich dort einklinken. Was ist das? Was fasziniert das, wenn dort die Barmer Ersatzkasse gegen Hinterhof oder Werder spielen würde, dritte B-Jugend, da würde ich sagen, ah, das interessiert überhaupt nicht, wollen wir doch gar nicht gucken. Was interessiert die Leute an diesem Event? Es ist eigentlich seltsam, unsere Spaß- und Lustgesellschaft, in der wir sind, hat sich dieses Motto, das Olympische, schneller, höher, stärker abgeleitet. Und das, was wir dort präsentiert bekommen, gehört genau in dieses Schema hinein, schneller, höher, weiter. Wenn wir es jetzt übertragen, abgeleitet auf unsere Gesellschaft, könnten wir sagen, schöner, muskulöser, obszöner. Das ist eigentlich der Wertmaßstab unserer Gesellschaft und das ist das, was letztendlich auch, ja, wie soll ich sagen, unsere Hälse nach links und nach rechts drehen lässt, wenn es denn wohl auf uns zukommt. Ich erinnere mich noch, in den 60er Jahren war die Queen Elizabeth die Zweite angekündigt in Stuttgart und da war ganz Stuttgart schon ein bisschen zittrig und wir auch und gedacht, das müssen wir unbedingt angucken. Ich war da noch so ein kleiner Schnäppke und meine Mutter ist uns mit den Kindern runtergegangen, Pragsattel und die Pragstraße hoch zu uns. Da wussten wir, da kommt sie vorbei, war alles abgesperrt und es hieß also, um 10 Uhr kommt sie und wir guckten alle und guckten und guckten. Es wurde 10:30, es wurde 11 Uhr, kommt immer noch nichts und wir warteten und warteten, verdrehten die Hälse und dann kamen mal die blauen Mäuse vorbei. Ja, jetzt muss sie ja kommen. Und dann irgendwann kam sie im Pullman und winkte uns großmächtig zu und zack, sie war vorbei. Das war eine Sache von einer Viertelminute, 15 Sekunden und ist zum Pragsattel hoch verschwunden. Das weiß ich heute noch. Wir haben die Köpfe verdreht, wir haben so lange geguckt, bis der Wagen irgendwo im Niemandsland weg war. Wer in den Arztpraxen diese Illustrierten anschaut, der wird ja sehen, was medial auf uns zugeschüttet wird. Glamour, Ausgeflipptes, Schrilles, ja, da verdrehen wir unsere Köpfe. Und das ist Wertmaßstab in unserer Gesellschaft. Ob man dabei bei SDSS oder wie das Ding da heißt, ein Suppentalent und wie auch immer hinten runterfällt, ist völlig egal. Hauptsache, man hat die Einschaltquoten und das Schrillste kriegt die höchste Einschaltquote. Wir wollen heute vier Adventslichter anzünden, die uns mit einem unbequemen Mann in Verbindung bringt. Es ist Johannes der Täufer. Wir wollen, ich habe hier auch einiges ausgelegt, aber ich weiß nicht, wenn man es oben auch projiziert, der Text Matthäus 11, 2 bis 6. Wir wollen doch vor dem Wort Gottes uns erheben. Ah ja, okay. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr gehört und gesehen habt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Lieber Herr, hilf jetzt, dass wir das Wort richtig verstehen. Amen. Wir sitzen uns wieder. Mein erstes Adventslicht, was ich mitgebracht habe, Olaf Latzl nennt diesen Johannes den Täufer den Topstar des Glaubens. Es ist merkwürdig, eigentlich unter einem Topstar, da verstehen wir ja Herr Ronaldo, Messi, wie auch immer, Leute, die überall zu sehen sind, deren Trikots man kaufen kann und so weiter. Oder die Popstars auf der Bühne, das sind doch die Leute, denen wir hinterher gucken. Und jetzt sieht's ganz anders aus. Ja, was ist da los? Der erste Punkt, das erste Adventslichtlein, wenn's dunkel wird, ist er nicht fern. Johannes sitzt im Gefängnis, eingesperrt. Ja, wie kommt er denn dahin? Das ist doch ein Mann eigentlich, ein ganz integrer, der hat doch nichts getan. Sperrt man so einen Mann eigentlich zu Unrecht ein? Das ist doch die große Frage. Ja, in der Festung Machaerus war er eingesperrt am Toten Meer in der Nähe von Jordanien. Und da sitzt jetzt Johannes und weiß, es ist ungemütlich. Er weiß eine Zukunft, die ihn vielleicht auch den Kopf kostet. Das sieht nicht rosig aus. Herodes ist ein gerissener Bluthund. Der hat nicht nur einen, sondern mehrere schon auf dem Gewissen. Herodes, gab es ja damals einige. Herodes der Große war für diese furchtbare Bethlehem-Kinderabschlachterei zuständig. Aber hier haben wir es mit Herodes Antipas zu tun, ein Sohn von diesem Mann. Und es schwärmt irgendwie ab. Und Johannes sitzt im Knast. Ja, was hat dieser Johannes denn Böses getan? Der Herodes, ach, so als Lebemann hat man ja damals gedacht, meine Frau, deine Frau, die ist austauschbar. Der Bruder hat eine schönere, ach komm, man lacht sich eine an und die nehme ich mir. Man hat die eigene Frau in die Wüste geschickt und den Bruder kaltgestellt. Und jetzt hat Johannes das bewegt. Ihn hat bewegt, dass die Oberen Unzucht treiben. Dunkle Dinge im sexuellen Bereich. Keiner hat was gesagt. Jeder wusste, wenn ich den Mund aufmache, dann regnet es mir in den Hals rein. Das muss nicht sein. Und dieser Johannes, der hat es gewagt, den Landesfürsten herauszufordern. Er hat es gewagt zu sagen, du Herodes, deine Beziehung mit dieser neuen Frau ist Unzucht, Ehebruch. Und das ist vor Gott nicht in Ordnung. Heute regt man sich ja gar nicht mehr drüber auf. Wer mit wem und so weiter und so weiter. Es ist ja einfach eine gesellschaftliche Erscheinung, die, wenn man die Griechen anschaut, wenn man die Römer anschaut, die großen Hochkulturen, immer vor dem Zerfall aufgetaucht sind. Sexuelle Ausschweifungen in allen Schattierungen. Und wenn man es heute anspricht, ich kenne jemanden in einer Gemeinde, da wurde ganz öffentlich gesagt, ja, jetzt ziehe ich mit meiner Freundin zusammen und wir freuen uns so und so weiter und so weiter. Die ganzen Honoratioren saßen da und er sagte mir, Thomas, ich konnte nicht den Mund halten. Ich habe was gesagt, geschrieben und er stand am Pranger. Man hat ihm letztendlich Kontaktverbot, hat man sich ausgebeten und so weiter. Das sind Älteste, Kirchenälteste, die zusammenziehen und es sagt keiner mehr was. Man könnte ja sagen, ja, die enthalten sich ja sowieso, aber das glaube ich nicht. Weißt du, meine Frau und ich, wir litten auch darunter und ich bin so dankbar, dass jemand gekommen ist und hat von den Brüdern gesagt, Thomas, wenn ihr mitarbeiten wollt, dann könnt ihr nicht in solch einer Beziehung leben. Bereinigt das. Wir haben im Wonnemonat Januar dann geheiratet. Wir hätten es uns auch besser vorgestellt, aber wir haben gesagt, nein, wir wollen unsere Beziehung vor Gott in Ordnung bringen. Und jetzt sagt Johannes ganz deutlich, Herodes, das ist Ehebruch. Da kommt es nicht drum rum. Weggesperrt. Eingesperrt, ja. Und dieser Herrscher lässt sich's nicht gefallen. Er hört nicht drüber weg, weil Johannes diese klare Botschaft gebracht hat. Und so hat Johannes es erfahren. Und jetzt sitzt er hinter schwedischen Gardinen, gesiebte Luft, ja. Und er denkt sich doch, wann holt mich denn Jesus jetzt endlich raus? Der muss doch kommen. Und dann geht es, wie es Konrad Eisler sagt, nicht zuerst darum, dass wir unser Kreuz wegbeten, sondern dass wir Jesus am Kreuz anbeten und Kraft zum Kreuz tragen, uns erbitten. Dann ist jedes Elend nicht zufällig, sondern Kreuz, von dem wir wissen können, was Franz von Sales 450 Jahre vor unserer Zeitrechnung gemacht hat. Er schreibt dort, Gott hat dies dein Kreuz, bevor er es dir geschickt hat, mit seinen Augen betrachtet, es durchdacht mit seinem göttlichen Verstand, es geprüft mit seiner gerechten Weisheit, es gewogen mit seinen Händen, ob es nicht einen Millimeter zu groß oder zu schwach ist. Und dann hat er nochmal auf deinen Mut geguckt. Und so kommt es schließlich aus dem Himmel zu dir. Weißt du, in all diesen Kreuzen, die Jesus uns auflädt, haben wir es nie mit dem Zufall oder sonst irgendetwas zu tun, sondern wir haben es immer nur mit Jesus zu tun. Es muss alles erst einmal durch seine Hand hindurch. Ein zweiter Punkt, ein zweites Adventslicht. Bring deine Zweifel vor den Herrn. Jetzt kommt dieser Johannes ins Schleudern. Der Topstar des Glaubens wird auf einmal, da wird ihm alles fragwürdig. Johannes ist im Gefängnis und er hat ja Gottes Wort verkündigt. Das ist ja nicht so, dass er da still gewesen ist. Der stand in der Wüste und hat gerufen, es ist, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Er hat gerufen, es ist die Axt an die Wurzel gelegt. Er hat am Jordan darauf hingewiesen, ich taufe euch mit Wasser der Buße, aber es kommt einer, dem bin ich nicht wert, die Schuhe aufzumachen. Und Johannes hat Jesus am Jordan gewehrt und sagt, du, nein, ich müsste von dir. Jesus sagt, um der Gerechtigkeit willen, lass es geschehen. Ich möchte von dir getauft werden. Und dann hört er diese Stimme, von der Petrus noch spricht. Dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und dann steht Johannes da und sagt, das ist das Lamm Gottes. Wer den Isenheimer Altar einmal anschaut, dort hat der Johannes eigentlich nichts zu suchen am Kreuz. Aber er zeigt mit einem ganz großen Zeigefinger auf den gekreuzigten Heiland. Dies ist das Lamm Gottes. Manche meinen unter den großen Auslegern, auch dazu gehört Luther, Albrecht Bengel, Louis Harms, auch Schäffbuch, dass dieser Johannes gar nicht irgendwie groß ins Zweifeln gekommen wäre. Das wäre solch ein Top-Mann gewesen, der kommt nicht ins Zweifeln. Und doch denke ich, dass hier dieser Zweifel aus dieser Situation heraus ihm zu schaffen gemacht hat. Jesus sagt nämlich, sagt Johannes. Und damit weist er auf den Johannes hin, der diese Frage durch seine Jünger hat überbringen lassen. Hätte die Antwort nur den Jüngern gegolten, dann hätte er mit Sicherheit gesagt, liebe Leute, wisst ihr was, so sieht's aus und euch gut. Hermann Betzel schreibt dazu, bring deine Zweifel vor den Herrn, meine Christen. Zweifeln ist keine Schande. Wenn ein Johannes zweifelt, der den Herrn Jesus so genau kannte und von ihm wusste und mit ihm lebte und für ihn litt, wie soll ich mich schämen, wenn nun der Zweifel mein kleines Herz umkrempelt. Und wenn du selbst daran irre wirst, schreibt er, ist es keine Schande, wenn du dort sitzt und sprichst, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr glauben. Rabbi Witebsk selbst wurde auf Jesus angesprochen und er sagte, indem er zum Fenster ging und hinausschaute, nur, es hat sich nichts verändert. Und so trat Johannes der Täufer ans Fenster, an sein Gitterfenster und hat hinausgeschaut und hat gesagt, es hat sich bisher nichts Großes verändert. Er schaut übers Meer, es hat sich noch nichts verändert. Herr, bist du es, der da kommen soll, oder soll ich doch auf einen anderen warten? Wir sitzen ja auch manchmal im Gefängnis der Angst, der Sorge. Und durch das Fenster sehen wir auf die Kinder und dachten, ja, was haben wir nicht dort begossen und alles gemacht und jetzt gehen sie ganz andere dunkle Wege, die wir gar nicht erkennen. Es hat sich nichts verändert. Herr, bist du es? Haben wir auf den Falschen gesetzt? Durch das Fenster schauen wir auf den Sarg einer unserer Lieben. Oh, wir haben diese Mutter so nötig gehabt, diesen Vater. Und nach der Kur schien ja auch wieder alles okay. Und dann auf einmal dieser Rückschlag. Herr, bist du es? Oder haben wir einem Kurpfuscher vertraut? An irgendeinem Fenster stehst du heute, durch das du in die Not und den Tod hinausschaust. Und dann diese bittere Frage, die Johannes hat. Bist du der Kommende oder der Gehende oder der Vergangene oder der nie Dagewesene? Die Unsichtbarkeit Gottes nervt uns. Die Verborgenheit Gottes lähmt uns. Das Inkognito Gottes macht uns kaputt. So denken wir. Der fromme württembergische Prälat, Professor Johann Albrecht Bengel, merkt, wie es zum Sterben mit ihm geht. Er geht durch eine schwere Stunde, wird berichtet. Kein Trost hat er mehr gefunden. Es war, wie wenn alles irgendwie weg war. Und er lag auf dem Krankenbett. Der Hunderte, Tausende getröstet hat, ist auf einmal trostlos. Und er lässt einen kleinen Knaben bringen und er sagt ihm, du, tröste mich. Der Bub steht da und denkt, Herr Prälat, wie soll ich Sie denn trösten? Das kann ich gar nicht, sagst du auf Schwäbisch. Tröst mich, ruft der Kranke ihm zu. Und das Knäble, was es halt so gelernt hat, sagt einfach nur, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Und da wiederholt dieser Johann Albrecht Bengel dieses Wort und wiederholt es noch einmal betend und sagt, ja, Amen, das langt für Zeit und Ewigkeit. Und er ist getröstet worden von seinem Zweifel, weggekommen. So geht's uns doch allen. Wir danken Johannes, dass er seine Schüler, dass er uns hineinsehen lässt in seine Not. Wir können dankbar sein, dass er seine Schüler fragt und sagt, Leute, dass er das Leid mit ihnen teilt. Und ich denke, wir brauchen uns nicht schämen, das offenen Brüdern und Schwestern zu sagen, hilf mir, ich versinke. Es war eine Heldentat des Johannes, dass er zu seinen Schülern sagt, ich bin selbst nicht mehr fest. Jesus, und dass er ihnen ehrlich erklärt, mir ist Jesus entschwunden. Er ist auf einmal weg, der Blick ist nicht mehr richtig. Aber wie kam das? Wie kam das? Johannes wird später enthauptet und er weiß, der Prozess wird ihm mit Sicherheit gemacht. Das ist so eine Hängepartie, möchte ich nicht mitmachen. Und in dieser Machtlosigkeit kommt die Schwachheit. Da wachen die Fragen auf, die Zweifel kommen, die Anfechtung macht zu schaffen. Und Johannes, ihm wurden die Umstände letztendlich zum Problem. Er hat Jesus gedient, er kannte ihn ja, er hat ihn geliebt, geehrt. Und jetzt dieser Dank? Fragezeichen. Er war vergessen, er hatte sich für Jesus eingesetzt. Er war der Vorläufer. Und jetzt auf einmal, sollte mich Jesus nicht mehr kennen? Diese Fragen kommen, wenn wir unten durchgehen. Er hört aber auch nicht, Jesus ist auch nicht weggezogen, aber er hört, er hat die Witwe von Naim, den Sohn, wieder auferweckt. Er hat sie getröstet. Er war freundlich zu ihr, er hat sie erquickt. Er hat anderen Mut zugesprochen, den Armen das Evangelium gepredigt und dort in den Häusern Frieden hineingebracht. Und jetzt ich hier im Gefängnis, er geht vorüber. Herr, was ist? Seht, dadurch kommen die Zweifel. Und da brauchen wir uns nicht schämen. Wo ist Jesus, wenn ich ihn brauche? Wann kommt der Erlöser, wo ich doch so gebunden bin? Vielleicht hat er auch gedacht, ich habe doch die Ärmel für dich hochgekrempelt. Ich habe doch dir meine ganze Kraft angeboten. Ich habe doch gesagt, Herr, du brauchst mich doch. Ich gehe doch vor dir her. Und dann sagt dieser Herr, Johannes, krempel deine Ärmel wieder runter. Ich brauche dich als Freiwilliger nicht. Ich brauche dich nicht. Weißt du, Johannes, wenn ich dich für das Heil mitbräuchte, dann ist schon von Anfang an der Wurm drin. Wir sind nur von Scherben und Sterben bestimmt, mehr nicht. Und Johannes hat ja damit gerechnet, dass dieser Messias, den er ja angekündigt hat, aufräumen wird. Und jetzt ist er eingemauert. Jesus ist da, aber es ist ganz anders. Er räumt überhaupt nicht auf, im Gegenteil. Der kehrt da bei einem Zöllner ein, bei so einem Obergauner. Und ich sitze im Gefängnis. Der macht dort, wollte ich sagen, fast gleiche Sache mit Leuten, den Pharisäern. Und ich sitze hier im Gefängnis. Herr, was ist los? Sag mal, bist du wirklich der Messias, der kommen soll, oder soll ich auf einen anderen warten? Dieser Jesus lässt sich mit Sündern ein. Und Johannes hat doch groß und deutlich gesagt, die Axt ist an die Wurzel herangelegt. Und vielleicht passt Jesus auch in dein Bild nicht hinein, die wir uns so schön machen. Johannes hatte sich sicher ganz anders vorgestellt. Sollen wir auf einen anderen warten? Oder bist du es, der da kommen soll? Das Nachrichtenmagazin Topic hat vor einigen Jahren einmal eine Statistik veröffentlicht. Und ich war recht irritiert. Sie sprachen dort von 1400 Messiasen, die weltweit momentan ihre Dienste anbieten. 1400 selbsternannte Messiasse. Ich war ganz schön erschrocken. Da wird doch irgendeiner für uns mit dabei sein, oder? Ein Freund von mir, Stuttgart, er ging dem Sai Baba hinterher. Oh, er schwärmte, dieser Sai Baba, da muss ich unbedingt hin. Ashram in Südindien, ein Millionenheer an Nachfolgern. Er war dort, erzählte voller Eifer, was er dort erlebt hatte. Der Sai Baba ist 2011 gestorben, hat aber vorher angekündigt, seine dritte Reinkarnation wäre 2030. Nun denn, wir schauen mal, was draus wird. Der hat auch Tote auferweckt, Leid gemildert, Kranke letztendlich geheilt. Ja, solch einen Brotkönig, den stelle ich mir auch vor, der die sozialen Nöte bei uns alle in den Griff kriegt, das wäre doch das Richtige. Ja, und dann sind dort vielleicht auch noch die Heilsbringer der neuen Weltordnung. Bill Gates, WHO, Herr Schwab, Herr Harari, wie sie alle heißen mögen. Und dann kommt dieser eine Messias, dem sie alle huldigen werden, der Antichrist. Sollen wir auf einen anderen warten oder bist du es, der da kommen soll? Auf wen wartest denn du eigentlich? Ein drittes Adventslicht, denn siehe, er wendet die Zweifel so gern. Und jetzt schickt dieser Johannes seine Jünger aus. Er hat ja Jünger. Schickt sie zu Jesus, und das ist das Beste, was wir überhaupt tun können. mit all dem ganzen Zweifelhaften, mit dem Unrat unseres ganzen Lebens zu Jesus. Das ist immer das Beste. Wenn man Fragen hat, lasst uns zu Jesus gehen. Er kann diese Fragen beantworten und unsere Not lindern. Johannes und die Christen der ganzen Jahrhunderte haben diesen Weg beschritten. Sie sind zu Jesus gegangen und haben dort das abgeladen. Und wenn man jetzt auch das so sieht, das ist ja letztendlich auch eine Anklage ein Stück weit. Herr, sollen wir auf einen anderen warten? Und dieser Groll muss raus. Er muss einfach auch gesagt werden können. Und Jesus, es heißt in der Bergpredigt, suche, so werdet ihr finden. Die beiden Jünger gehen hin, legen Jesus diese Frage vor, bist du es, der da kommen soll? Jesus sagt nicht, ja, ich bin das, sondern er verweist einfach auf das, was bisher schon von den Propheten her geweissagt wurde. In Jesaja steht das alles schon, was dieser Messias machen wird. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige und. Den Armen wird das Evangelium verkündigt. Und jetzt, durch dieses Wort, wird bei den Jüngern letztendlich das Herz fest. Vielleicht neu Glaube gewonnen und bei Johannes wieder ganz neu gestärkt und gekräftigt. Durch dieses Wort will er den Glauben auch in unseren Herzen wecken und mehren. Und dann sehen wir, was dort alles, was Jesus sagt. Du schau, hier kommt ein Blinder und er hat geschrien, ach Herr, erbarm dich über mich. Und Jesus geht zu ihm hin und sagt, was willst du denn? Dass ich sehen könnte, der Bartimäus. Und er sagt, du kannst sehen. Dort bringen sie irgendeinen Lahmen. Er konnte ja nicht mehr selber gehen. Man lässt ihn durch die Decke hindurch. Er hat nicht einmal seinen Wunsch geäußert, aber Jesus wusste, der möchte etwas von mir. Und er sagt, du steh auf und geh, nimm dein Bett und geh heim. Und dann kommt der Aussätzige und sagt, Herr, spricht und schreit ihm zu, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen, kannst du mich gesund machen. Und Jesus streckt die Hand aus und berührt diesen kranken Mann. Und er geht geheilt weg. Und dann kommt ein Tauber und Stummer, zu dem geht, der kommt zu Jesus, er kann ja gar nicht artikulieren, was jetzt so mit ihm los ist. Aber Jesus sieht das und sagt nur, Hephata, tu dich auf. Und jetzt lobt und preist dieser vorher Taubstumme. Man trägt einen Toten heraus und Jesus ist berührt, geht hin, rührt diesen Sarg an und sagt, du steh auf, Jüngling. Und dieser junge Mann steht auf und redet. Was haben wir für einen mächtigen, herrlichen Heiland? Er hat nur das getan, was letztendlich auch in den Propheten geschrieben war, nichts anderes. Ich möchte noch gar nicht die Brotvermehrung und. Sind ja noch viele Sachen. Aber wenn das Einzige wäre, was Jesus an Wundern getan hätte, dann wäre es, denke ich, eigentlich ein bisschen wenig. So die Sache hier bis zur Decke und dann ist Schluss. Nein, das Letzte, was Jesus sagt, den Armen wird das Evangelium erklärt oder verkündigt, gepredigt. Das ist das Allerbeste, das Allerschönste, was man sich überhaupt denken kann. Ja, wer sind die Armen? Haben die einen leeren Geldbeutel oder wie, wenn man da die Hosen rauszieht, da kommt nichts raus? Nein, du. Luther sagt das, ich bin ein alter, dreckiger Madensack. Ich bin ein verlorener, verdammter Sünder. Wer das einmal erkannt hat, dass er vor Gott nichts, aber auch gar nichts vorbringen kann, dass wir nur den Stempel eigentlich bekommen können, schuldig, schuldig, schuldig. Das ist unser Zustand. Nicht, weil wir was Böses getan haben, sondern weil wir Nachkommen Adams sind. Und dieser Sündenfall sitzt uns bis in der Haarspitze letztendlich drin. Unsere Rebellion gegen Gott, den wollen wir weghaben. Wir wollen unsere eigenen Herren sein. Ja, man ist ja ganz fromm, ich gehe auch in die Kirche und Weihnachten bin ich auch zu sehen und einen Hosenknopf schmeiße ich auch rein, das ein bisschen kleppert. Das ist unser Zustand. Da ist nicht eine Haarspitze, die Gott irgendwo etwas gefallen könnte. Das ist der Zustand. Und jetzt, wo gibt es denn Rettung? Das Gesetz, was die Juden befolgen mussten, ist ja nur ein Schrei, ein Wegweiser dazu, Leute, ihr könnt vor Gott nicht durch das, was ihr tun wollt, gerecht werden. Ihr könnt euch nicht selber am Schopf packen und hochziehen. Das geht nicht. Es braucht einen anderen. Und jetzt kommt das Evangelium. Jetzt sagt Gott, durch meinen Sohn. Deswegen feiern wir Weihnachten. Deswegen ist Advent eine in der früheren Zeit immer eine ganz heftige Bußzeit gewesen, wo die Leute in sich gegangen sind, weil sie ihren Heiland erwartet haben. Und jetzt kommt dieser Jesus und lässt sich dort ans Kreuz hängen. Und da kann man keine Paste nehmen, um wieder wegzuschmieren, wie die Kameradschaft, die sich da auf die Straße klebt, sondern diese Nägel sind geblieben, bis er tot war. Weißt du, da gehöre ich hin und du hin. Das ist unser Platz, eigentlich. Und jetzt können wir nur die Hände falten und sagen, Herr Jesus, ich danke dir auf den Knien, dass du dort dich für mich hingehängt hast. Ich müsste ewig in der Hölle kaputt gehen. Krummacher sagt, in der Hölle gibt es eine Uhr. Die tickt, diese Uhr. Immer nimmer, immer nimmer, immer verloren, nimmer gerettet, immer verloren, nimmer gerettet. Wie furchtbar muss das sein, wenn man keine Hoffnung hat, wenn man keinen Ausweg nach dem Sargdeckel weiß. Das ist doch die entscheidende Frage. Wer kann mir denn aus diesem Dilemma heraushelfen, dass ich ewig verloren gehe? Und jetzt sagt Gott, du, ich kann dich herausholen. Wir gehen nicht verloren, weil wir irgendeinen Müll gemacht haben. Sondern Paulus sagt, von der Finsternis zum Licht bekehren, von der Gewalt des Teufels in das Reich Jesu Christi hinüber. Jeder, der hier geboren wird, ist im Reich der Finsternis verankert. Und wir müssen herausgezerrt werden durch das Blut Jesu in dieses Reich Jesu. Und mit Zerren ist nicht viel getan. Wenn unser Herz nicht freiwillig sich dort hineinbegibt, sagt, jawohl, jetzt möchte ich diesem Herrn gehören, diesem Herrn, ich möchte wirklich Weihnachten feiern. Es feiern ja so viel ohne Jesus Weihnachten, ohne das Geburtstagskind. Man muss sich's mal vorstellen, Jesus vor der Tür, nicht? Das kann doch jetzt Wirklichkeit werden, dass auch in deinem Leben die große Freude einziehen kann. Das ist das Evangelium. Gott hat nicht gesagt, den Thomas, den ich hätte das so gemacht, so, ich fliege an der Wand, weg. Und noch einen weg, ja, ich, mit Thomas hätte ich es gleich so weg, ne? Zack, können wir nicht gebrauchen. Nein, er sagt, du, für dich habe ich mich kaputt gelebt. Du kannst es annehmen. Und das ist ein ernster Mahnruf auch für uns alle, dass wir diese Adventszeit nicht immer nur süßer die Glocken nie klingen, säuseln, sondern dass wir ernst machen mit Jesus. Ein viertes Adventslicht noch. Lasst alles gehen für diesen Stern. Du merkst, das reimt sich, das habe ich von den Kirchenvätern aus dem 19. Jahrhundert. Nicht das Spiel, Mensch, ärger dich nicht, ist dir gemeint, sondern Mensch, ärger dich doch nicht. Es gibt viele, die an Jesus sich abärgern. Die Philosophen sagen, nein, nein, die Decke ist Ende. Darüber hinaus gibt's nichts. Jesus auferstanden, tut mir leid, können wir nicht akzeptieren, sogar die modernen Theologen. Alles nicht gewesen. Boah, sage ich, mein lieber Scholli. Da sind die Gadarener. Da ist ein dämonischer Besetzer, da waren tausende, Legionen waren in dem drin. Und Jesus gebietet ihnen, zack, in die Schweine marschieren ab und in den Abgrund. Und jetzt kommen die Besitzer und sagen, oh Mann, Taschenrechner da, ja, und geguckt, was ist uns denn da jetzt in den Bach hinuntergespült worden? Und sie sagen nichts anderes, Jesus, geh, 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 wir halten es gar nicht aus mit dir. Nicht, dass noch ein größerer Schaden passiert. Geld und Wohlstand ist ein Adventshindernis, was hier tätig war. Da haben wir Martha und Maria, oh, die Martha, die kann wirbeln im Haus, das ist wunderbar. Und die Maria ist so faul und sitzt zu Jesu Füßen hin und lässt sich berieseln. Ja, Jesus, jetzt musst du doch einmal ein Wörtle sagen. Das geht doch nicht, dass die Maria da so rumsitzt. Und Jesus sagt, nein, nein, Moment, Moment. Wenn ich da bin, zuhören. Ja, was war das für ein Adventshindernis bei der Martha? Ein Ärgernis. Die Vielgeschäftigkeit. Klarer Fall, nicht? Und Johannes ärgert sich. Er ärgert sich grün und blau. Jetzt kommt Jesus heute nicht mit der Axt und mit dem Feuer, nicht mit dem Gericht. Das war ein furchtbares Adventshindernis für den Johannes. Der Täufer ist mit dieser Spannung zwischen dem Kommen Jesu in Niedrigkeit und dem Kommen Jesu in Herrlichkeit nicht fertig geworden. Das hat ihn gewaltig geärgert. Auch Johannes konnte das nicht auseinanderhalten. Wir können es jetzt. Wir haben ja das Kreuz vor uns und die Wiederkunft Jesu auch vor uns. Jetzt ist Gnadenzeit, aufgeräumt wird später. Noch ist Heilung und Hilfe möglich für die, die sich retten lassen wollen. Aber das Gericht wird über die kommen, die sich nicht retten lassen wollen, die sagen, das interessiert mich nicht. Und wir stehen zwischen diesem Advent der Niedrigkeit und dem Advent der Herrlichkeit Jesu, wenn er einmal wiederkommen wird. Vielleicht verstehst du auch die Wege Jesu nicht. Ärgerst dich drum, da ist eine Prüfung in den Sand gesetzt. Da ist man bei der Gratifikation übersehen worden im Betrieb. Vielleicht ist da ein komischer Nachbar, der immer bloß meckert. Es ärgert uns. Und man wird mit den Wegen Jesu nicht eins. Das ist eigentlich unser Grundproblem. Lasst uns doch diese Wege Jesu, die er uns auflädt, diese Kreuze als eine Vertrauensfrage mitnehmen nach Hause. Frag dich doch, wenn du Jesus jetzt fahren lässt, weil du einfach grantig bist über irgendetwas, haben die Schüler mich auch immer wieder gefragt, Herr Karger, was würden Sie machen, wenn? Oh, ich sage, Mensch, ich bin ein Angsthase, ich würde davon springen, wenn jetzt irgendwas wäre, mir jemand die Pistole auf die Brust setzt. Nicht? Und dann sage ich, du, ich kann jetzt nur bitten, Herr, schenk mir, wenn ich dran bin, die Kraft, dass ich dich nicht verleugne. Und wenn ich dich fahren lassen würde, habe ich meinen Schülern immer wieder gesagt, und ich sage es auch dir, dann frage dich, was hast du dann? Was hast du dann? Vor dieser Frage stand ja Petrus auch, nicht? Jesus sagte, ihr könnt weggehen. 70 sind gegangen. Wenn ihr 12 auch noch gehen wollt, bitte, könnt ihr auch, bitte. Da hat der Maurus noch gelassen, da könnt ihr durch. Und dieser Petrus sagt, nein, nein, Herr, du allein hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben gesehen und erkannt, dass du der Christus Gottes bist. Es läuft nicht immer alles so nach der Schnur. Ach Mann, ich habe auch bei unseren 4 Kindern, Mann, oh Mann, was habe ich gedacht? Was habe ich geheult? Herr, es muss doch anders laufen. Und es lief einfach nicht anders. Bis ich Frieden gefunden habe, ich sage, gut, Herr, Sprüche 23, 26, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Das ist ein Schlüssel auch für Wege, die wir nicht verstehen, wo wir uns ärgern und denken, oh Mann, kann es nicht anders laufen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Da ärgern sich viele, wenn er bescheiden durch unsere Zeit geht. Er lässt geduldig zu und lädt geduldig ein. Er lässt sich verunglimpfen und abweisen, aber sein Reich wird kommen. Das ist das Sicherste, was wir für uns in unserem Leben aufnehmen können. Das ist die tröstlichste Wahrheit. Wir werden einmal Advent feiern, wenn Jesus kommt und uns holt. Bist du da dabei? Amen. Ich möchte jetzt einfach noch beten und dann hat man mir zugewunken. Gebetsgemeinschaft kann das auch gerne oder wechseln wir die Position wieder. Können wir auch machen. Ich bete aber noch mal kurz. Lieber Herr Jesus, dieser Johannes war in solch einer Not. Hat die Welt nicht mehr verstanden. Und manchmal lässt du es zu, dass wir so ins Schwimmen geraten. Ich denke an so viele Kirchenväter, von denen ich gelesen habe. Und wie du sie dann aus dieser notvollen Situation des Zweifelns und des Nichtverstehens herausgeführt hast. Herr, ich bin so dankbar, dass wir dich haben. Herr, wohin sollten wir denn sonst gehen? Wohin sollten wir sonst gehen als zu dir? Und dann mach unser Herz fest und gewiss, dass deine Wege immer die besten Wege sind. Auch wenn wir es nicht verstehen und dass dann der große Advent einmal kommt. Wenn du uns holst und wenn wir zu Hause sind. Und dass dann ein ewiges Staunen in unseren Herzen aufgehen wird über die Wege, die du uns gehen hast lassen. Und dafür wollen wir dir von Herzen danken, dass du gekommen bist und dass wir das auch jetzt so bedacht haben können. Lob und Dank sei dir. Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, wir können stehen bleiben und unser letztes Lied zusammen singen. Das ist aus dem Roten Buch und heißt Hosianna, Davids Sohn. Und danach hören wir dann auf den Segen.
Geht auch in diesen Sonntag mit dem Segen Gottes. Ich möchte den Morgensegen Luthers uns mitgeben. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden bewahrt hast und behütet hast. Und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden, allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände, dass dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir habe. Amen.